Widerstand und Widerrede.
Wir befinden uns inmitten der Aktionswoche gegen antimuslimischen Rassismus, die mit dem heutigen Tag, dem Tag gegen antimuslimischen Rassismus, abschließt. Anlässlich dessen habe ich heute Suher Yasmati zu Gast. Suher ist politischer Bildner, Podcaster, Netzaktivist, DJ. Ich glaube, ich könnte die Liste ewig so weiterführen. Da wir aber einiges zu besprechen haben, belasse ich es hierbei und sage herzlich willkommen, Suher. Ich freue mich, die Möglichkeit zu haben, mich mit dir auszutauschen.
Vielen, vielen lieben Dank. Vielen Dank für die Einladung und für die freundliche Begrüßung.
Beginnen wir mit einem Blick auf den heutigen Tag. Heute wird der Tag gegen antimuslimischen Rassismus begangen. Möchtest du uns und unseren ZuhörerInnen die Geschichte, die sich hinter diesem Aktionstag verbirgt, kurz nacherzählen?
Mhm. Gerne. Also vor 12 Jahren, da wurde im Dresdner Gerichtssaal die Apothekerin, die Mutter und die Ehefrau Marwa El-Sherbini von einem Rassisten, von einem Rechten, aufgrund ihrer Religion ermordet. Sie befand sich in einem Gerichtssaal. Deshalb, weil sie ihren Mörder angezeigt hatte, aufgrund eines rassistischen Vorfalls, der davor stattfand. Ihr Mörder hat in den Gerichtssaal ein Messer mitgenommen. Marwa El-Sherbini war damals schon Mutter, war aber auch schon schwanger zu der Zeit und wurde dort im Gerichtssaal mit ihrem ungeborenen Kind von diesem Rassisten ermordet. Und anlässlich dieser grausamen Tat wird jährlich am 1. Juli der Tag gegen antimuslimischen Rassismus gefeiert. Ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber zumindest daran erinnert, an diese Tat.
Der Mord an Marwa El-Sherbini ist nun nicht der Anfang und leider auch nicht das Ende antimuslimischer Gewalt. Möchtest du uns erzählen, inmitten von welchem politischen und gesellschaftlichen Klima der Mordfall sich damals ereignete?
Ja, das war eine Zeit, in der Diskurs schon am Kochen war. Das war eine Zeit, in der Menschen, die muslimisch sind oder als muslimisch gelesen werden, schon regelmäßig diskriminiert, ausgeschlossen und angegriffen wurden. Das war eine Zeit, in der das Buch von Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, noch nicht rauskam, aber quasi kurz davor war und die Stimmung eigentlich schon da war, ne? Weil ein Jahr später kam dann das Buch raus. Und wenn wir uns daran zurückerinnern, kann man ja mal schauen, so wie populär dieses Buch war, ne? Wie viele Bestseller Thilo Sarrazin mit diesem Buch, das voll war mit Rassismen, vor allem eben auch antimuslimischen Rassismus gewesen ist und wo er damit Hallen gefüllt hat. Das war eine Zeit, in der immer wieder auch Medienschaffende, Zeitschriften, Zeitungen ganz klare antimuslimisch-rassistische Feindbilder betitelt haben, reproduziert haben und wo der Nährboden quasi für alles, was danach mit diesem Buch, das eine Zäsur gewesen ist, eigentlich schon vorhanden gewesen ist.
Wie haben damals die Medien bzw. die Politik auf den rassistischen Mord an Marwa El-Sherbini reagiert?
Das ist eine sehr interessante Frage. Also Marwa El-Sherbini wurde ja brutalst ermordet. Marwa El-Sherbini wurde mit 18 Messerstichen umgebracht. Ne? Also unfassbar brutal. Und ein Polizist traf dann in den Raum ein und schoss dort nicht auf den Täter, sondern auf den Ehemann. Und der Täter blieb unversehrt. Das heißt, es ist ein unfassbar skandalöser Fall eigentlich. Der Fall war aber so geframed, dass es ein Problem der anderen war, ne? Und nicht ein gesellschaftliches. Es war ein Problem, das sozusagen in Dresden stattgefunden hat. Ein ostdeutsches Problem. Dort passiert sowas, ne? Es ist sozusagen ein Problem, das man dort nur auffinden kann. Oder es ist ein Problem, weil es ein Russlanddeutscher war, also ein Ausländer, der eine Ausländerin, eine Ägypterin, ermordet hat. Also ein Kampf zwischen vielleicht so ausländischen Gruppen. Und insgesamt war aber der Fall einfach nicht bekannt. Also so, ne, das, was sozusagen, wie es rezipiert wurde, ist schon mal problematisch in vielen, vielen Zeitungen und Medien. Dass es aber sozusagen aber kaum Widerhall gefunden hat, ist aber eigentlich sozusagen das eher Skandalöse. Die meisten Leute kennen Marwa El-Scherbini nicht. Sie kennen den Fall von Marwa El-Scherbini gar nicht. Also wenn ich davon erzähle, dann ist es meistens, dann wird eher nachgefragt, was ist da genau passiert. Und wenn ich dann von diesem schrecklichen Fall erzähle, dann ist es ein riesengroßer Schock. So. Aber dafür gibt es vielleicht verschiedenste Gründe, dass dieser Fall nicht so bekannt ist, heute auch immer noch. Aber die, wie gesagt, also die mediale Darstellung des Falls war voll mit Frames, die einfach sehr geprägt sind von, das hat nichts mit uns zu tun, dieses Problem existiert quasi nicht, das ist ein Ausnahmefall, das ist vielleicht sogar ein Einzeltäter und das ist traurig, was da passiert ist, aber da bedarf es jetzt auch keine größere Anstrengung, dass so etwas nicht noch einmal vorkommt.
Finde ich ganz spannend, was du gemeint hast mit, die meisten kennen den Fall nicht und sind dann empört, wenn sie davon hören. Die postkoloniale Theoretikerin Maria do Mar Castro Varela spricht hier von asymmetrischer oder belohnter Ignoranz, was wir immer wieder beobachten können, dass quasi von eben diesen rassistischen Gewaltverhältnissen die wenigsten wissen, beziehungsweise nicht wissen wollen, nicht wissen müssen. Und dass eben diese Ignoranz dementsprechend in unserer Gesellschaft auch trotzdem gut funktioniert.
Total.
Du meintest ja vorhin auch, der 1. Juli, das ist ein Gedenktag, ein Tag, an dem an Marwa El-Scherbini erinnert wird und aber zugleich auch ein Kampftag gegen antimuslimischen Rassismus. Aus welchen widerständigen Praxen, Bewegungen heraus konnte sich dieser Tag eben gründen und etablieren?
Das war ein Kampf vieler, vieler sehr, 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 sehr großartiger, mutiger Aktivistinnen, die sich entweder als muslimisch identifizieren oder eben auch nicht identifizieren, die auf Seite der potenziell Betroffenen oder sowieso schon betroffenen Menschen standen und gesagt haben, wir haben hier ein riesen, riesengroßes Problem. Dieser Fall ist so unfassbar brutal und der erste sehr, sehr große Fall eines antimuslimisch-rassistisch motivierten Mordes, dass dieser Fall nicht in Vergessenheit geraten darf. Das ist ein Fall, wo die Medienwissenschaftlerin beispielsweise Sabine Schiffer, die sehr, 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 sehr viel und immer und immer und immer wieder sich angestrengt hat, diesen Fall in die Öffentlichkeit zu bringen, immer und immer wieder jedes Jahr daran erinnert hat, dass dieser Mord geschehen ist und dass sehr wenig danach passiert ist, dass sehr viele Fragen unbeantwortet blieben und natürlich viele auch Musliminnen auch einfach gesagt haben, wir erinnern an diesen Fall. Und Gott sei Dank kann man sagen, haben das dann zivilgesellschaftliche Organisationen aufgegriffen, wo sie gesagt haben, auf den Staat ist hier kein Verlass, dass dieser Tag auch wirklich angenommen wird, ernst genommen wird und wirklich ein Meilenstein darstellt, an den man regelmäßig erinnern muss, sodass diese zivilgesellschaftlichen Organisationen das dann selbst in die Hand genommen haben und gesagt haben, okay, dann erinnern wir halt eben daran. Und so ist es halt passiert. Und so ist es halt passiert, dass halt zum Beispiel eben Organisationen wie Claim, wirklich große Kampagnen dann zum Beispiel jedes Jahr machen, einwöchige, um an diesem Fall, um an diesem Mord und um an die vielen anderen Betroffenen und Opfer von antimuslimischem Rassismus zu erinnern, um an die Alltäglichkeit dieser Form auch zu erinnern und um auch daran zu erinnern, wie normalisiert antimuslimischer Rassismus ist.
Wenn von antimuslimischem Rassismus die Rede ist, dann erleben wir auch heute noch ein gewisses Zusammenzucken der Menschen. Also Abwehrreflexe und Regungen verunmöglichen zum Teil ein Weiterkommen in den Debatten. So sehe ich mich in gewisser Weise jetzt gezwungen, die wirklich spannenden Fragen kurz zurückzuhalten und erstmal mit dir ein paar grundlegende Dinge herauszuarbeiten, die natürlich auch spannend und wichtig sind. Aber genau dahingehend würde ich dich fragen, was genau ist antimuslimischer Rassismus?
Unter dem Begriff antimuslimischen Rassismus versammelt sich da eine Kritik an verschiedenen Strategien und Rhetoriken, die allesamt dadurch gekennzeichnet sind, dass sie auf Prozesse von Rassifizierung, also der Konstruktion des Anderen, aufbauen. Ich zitiere da vor allem meinen guten Freund Ozan Zakaria Kiskinkelic, der zum Beispiel sagt, dass Musliminnen und Muslime von, in Anführungsstrichen, uns Deutschen getrennt, also sie sind anders als wir, homogenisiert, also sie sind alle gleich, und ihnen wesenhafte, vor allem negative Eigenschaften zugeschrieben werden. Also sie sind ihrer Kultur und Religion nach einfach so. Und Menschen werden also auf Basis von phänotypischen Unterscheidungen, von Namen oder zugeschriebener Herkunft als muslimisch klassifiziert. Sie werden zur Metapher von gesellschaftlichen Übel gemacht, indem man ihnen etwa so Attribute wie sexistisch, homophob, gewalttätig, integrationsunwillig und so weiter zugeschrieben wird und sie aus dem nationalen Wir herausnimmt und sie sozusagen zu dem anderen macht, das herabgestuft wird, so dass man das eigene Wir dann überhöht. Und antimuslimischer Rassismus richtet sich, wie halt schon der Name sagt, gegen Musliminnen. Er schließt dabei aber auch Menschen ein, die von anderen als Musliminnen zum Beispiel markiert werden, ganz unabhängig davon, ob sie religiös sind oder nicht, wie zum Beispiel Sikh. Und als muslimisch markiert bedeutet, dass durch äußere Merkmale wie zum Beispiel Kleidung, Aussehen, Namen oder Staatsangehörigkeit eine religiöse oder kulturelle Zugehörigkeit abgeleitet wird. Und so wird das Wort Muslimen häufig gleichgesetzt mit zum Beispiel Araberin, Türkin, Migrantin oder auch Ausländerin. Und es werden eine große Gruppe von Menschen mit bestimmten Eigenschaften, ne, also den klassischen negativen Othering-Eigenschaften, dann zugeschrieben. Genau, und antimuslimischer Rassismus gründet sich damit auf der Annahme, dass Musliminnen grundsätzlich anders sein als die Mehrheitsgesellschaft und deshalb unvereinbar mit deren Werten und den Normvorstellungen. Also etwas sozusagen Fremdes, etwas, was nicht in das Normsystem hineinpasst, etwas, was nicht deutsch ist und etwas, was eine eigene Gruppe quasi darstellt, die mit eben diesen rassistischen Stereotypen gekennzeichnet wird.
Antimuslimischer Rassismus bzw. Rassismen allgemein sind oft schwer zu fassen, schwer zu begreifen. Der Moment, in welchem für mich sozusagen der Vorhang gefallen ist, war jener, als ich begriffen habe, welche gesellschaftlichen und politischen Funktionen Rassismen haben. Also als ich gemerkt habe, weshalb eben zwischen diesem Wir und dem anderen die Grenze gezogen wird. Was es auch für das Wir, die eigene Konstitution, für die Nation, für das Deutschsein bedeutet, eben diese Grenzen permanent zu ziehen. Hattest du auch solch einen Moment, wo du das, was du erfahren hast, in deiner Sozialisation quasi dann auch verstehen konntest, indem du solche Zusammenhänge nachvollziehen konntest auf einmal?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass Begreifen, dass du aufgrund deiner Religion einfach sehr oft anders behandelt wurdest als Menschen der Mehrheitsgesellschaft. Das dauert und das braucht seine Zeit und das, weil es nichts ist, was sozusagen ja offengelegt wird. Ne? Es passiert ja sehr oft im Stillen, es passiert sehr oft im Heimlichen, es passiert sehr oft im Verborgenen, im Klein-Klein, im Versteckten, sodass es für Heranwachsende einfach lange, lange Zeit braucht, bis sie eben verstehen, dass sie unter eben dieser gewaltvollen Gedankenkonstruktion einfach auch gelitten haben. Die Erhellung kam, glaube ich, für mich, als ich so etwas wie ein Wort, damals war noch Islamophobie der gängige Begriff, aber als ich das gehört habe, ja, also als ich wirklich gemerkt habe, krass, da gibt es einen Begriff für etwas, was ich lange, lange Zeit einfach gespürt hatte, aber einfach kein Wort dafür hatte, weil natürlich wächst man nach 9/11 damit auf, dass du, dass deine Religion, dass all das, was du für absolut schön und normal gehalten hast, etwas Böses ist. Ja, dass alles, was dir gesagt wurde, falsch ist von deinen Eltern. Dass du eigentlich sogar schon fast ablehnend gegenüber deinen Eltern, gegenüber der Kultur deiner Eltern, gegenüber der Religion deiner Eltern und dich selbst damit ja auch aufwächst und man irgendwann mit dem Begriff ja eher den Fokus der Feindseligkeit nicht auf die betroffenen Gruppe, sondern auf die ausübende Gruppe dieser Feindseligkeit dann gelegt hat, ne? Und dieser Moment, dass es Klick macht, hat sehr, 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 sehr lange, glaube ich, gedauert, weil man sonst davor einfach sehr, 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 sehr oft das Gefühl hatte, dass man ja selbst quasi schuld daran sei, dass man eben diese Feindseligkeiten erlebt.
Jetzt hast du ein paar Mal gesagt, aufgrund der Religion. Und früher habe ich selbst noch dran geglaubt, ich könnte rassistische Aussagen, Bilder und Handlungen entgegentreten, indem ich mein Gegenüber vom Gegenteil überzeuge, indem ich darauf hinweise, beispielsweise, dass der Islam nicht so und so sei, sondern so und so, oder dass die Kultur, meine Kultur, was auch immer das heißen mag, nicht so wie dargestellt ist. Und inzwischen merke ich, dass es egal ist, auf eine Art und Weise, mit was für Gegenargumenten man hantiert. Es geht auch, glaube ich, nicht um die Argumente. Es geht vielmehr um eben jene Grenzziehung zwischen dem eigenen Wir und dem anderen. Und jetzt frage ich mich, wie wir uns diesem hegemonialen Sprechen entgegensetzen können, ohne sich selbst eben etwas vorzumachen, ohne selbst dann in diese Rechtfertigungsmaschinerie einzutreten, wo wir dann anhand der Kategorien, mit denen wir sozusagen beschossen werden, versuchen, uns zu rechtfertigen. Hast du vielleicht darauf eine Antwort?
Naja, das ist ja, da gehen wir ja gleich schon in eine der klassischen Mechanismen von antimuslimischem Rassismus und dem Gaslighting von Betroffenen halt ein, der sehr oft entgegengebracht wird. Und zwar, es handelt sich ja nicht um Rassismus, sondern um Islamkritik, ne? Es handelt sich um eine Form von Kritik und deshalb ist ja quasi die Auseinandersetzung mit der Religion ja nur nötig, ne? Und deshalb muss man quasi religiös, ne, das ist dann sehr oft der Reflex, der von Musliminnen kommt, theologisch begründet etwas entgegensetzen. Das Problem ist, dass das funktioniert nicht so einfach bei Rassistinnen, ne? Wenn sie erst einmal in dieser Gedankenkonstruktion der Feindseligkeit des Feindbildes Islam drinstecken, dann kann nicht sozusagen eine Suche gebracht werden, die dann quasi sagt, ah, und damit bekehre ich dann diese Menschen. Ich glaube, davon müssen sich leider sehr, 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 sehr viele verabschieden. Das ist ein Reflex, den ich nachvollziehen kann, den ich verstehen kann. Ne? Dieser Reflex von, ich möchte die schönen Seiten meiner Religion zeigen, aber aus politikwissenschaftlicher Sicht, aus einer Sicht sozusagen als jemand, der sich mit Rassismus auseinandergesetzt hat, funktioniert das nicht so einfach, weil man dann quasi es auf eine sozusagen Sachebene halt hervorhebt und nicht auf eine Ebene, die viel, 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 viel komplexer ist, und zwar eben Rassismus. Und das ist eben die Krux an dieser ganzen Sache, dass es eben auch nicht individualisiert sozusagen betrachtet werden darf, sondern als etwas, was man immer wieder auch beobachten kann. Also wenn ich zum Beispiel daran denke, wie in vielen Medien auch immer wieder Musliminnen in denselben Frames dargestellt werden, dann kann ich mich kaum wundern, dass natürlich so ein Feindbild existiert, ja? Dann kann ich mich kaum noch darüber wundern, dass Teile der Mehrheitsgesellschaft Musliminnen und den Islam als etwas Bedrohliches sehen, weil wenn ich mir diese Darstellung über Musliminnen anschaue, hätte ich auch Angst, so, ne? Das heißt, wir müssen sozusagen eher darüber reden, wie funktioniert die Darstellung, ne? Weil die meisten Menschen werden dann wahrscheinlich auch kaum was mit Musliminnen zu tun gehabt haben, vielleicht schon, vielleicht auch nicht, aber sehr vieles kommt eben eher sozusagen über die bildhafte Reproduktion über Musliminnen und den Islam. Und da hilft es dann nicht sozusagen, ah, der Islam ist eine friedliche Religion, dann bildhaft darzustellen. Da, glaube ich, braucht es andere Methoden, um dem entgegenzuwirken. Und ich glaube, einfach eine Methode ist tatsächlich, die eventuell wirkt, Musliminnen in komplett anderen Frames darzustellen, als sie sozusagen sonst dargestellt wurden. Also wenn wir dann zum Beispiel über die Bilder nachdenken, ne, die Bilder, die wir sonst kennen, ne, sind die klassischen mit Terrorismus, mit der Frau im Kopftuch, die vielleicht irgendwie von hinten abfotografiert wird und die all die Tüten trägt, ne? Dann die Kajabi, die von hinten abfotografiert wird und irgendwas an die Tafel schreibt, um einen Artikel über Integration dann zu schreiben. Ne? Also dass diese Bilder dann eben verwendet werden. Also immer sozusagen in Kontexten von, ah, da muss noch Arbeit reingesteckt werden, das ist irgendwie sehr, 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 sehr schwierig mit den Musliminnen und so weiter. Aber wie wäre es, wenn wir dann zum Beispiel mal in der ganzen Corona-Pandemie eine Frau mit Hijab zum Beispiel darstellen, die gerade geimpft wird, ja, wo es dann aber nicht um den Islam geht, als ein Beispiel. Oder wo wir über Themen, die einen Bezug zum Islam haben und dann vielleicht nicht die klassischen Bilder sozusagen kommen, sondern vielleicht ganz andere. Und ich glaube sozusagen dieses Realisieren, erst einmal, dass da etwas sehr, 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 sehr Stereotypisches immer und immer und immer wieder über Jahrzehnte eigentlich dargestellt wurde, das Realisieren und dann das ganz bewusste Aufbrechen. Ich glaube, das könnte eine Methode sein, um eben dem entgegenzuwirken, was du anfangs gefragt hast. Das ist jetzt eine sehr lange Antwort, aber die lange Antwort kommt auch daher, weil das Problem eben auch sehr alt, sehr lange schon existiert und die Reflexion oder die Antworten von Musliminnen auch schon sehr alt sind und sie aber keine Früchte getragen haben. Sie wirken kaum. Im Gegenteil, antimuslimischer Rassismus wächst immer und immer wieder. Antimuslimischer Rassismus wird auch immer und immer brutaler, nicht nur hier in Deutschland, sondern weltweit. Und ich glaube, dementsprechend braucht es da neue, andere Antworten drauf als die klassischen theologischen Antworten, die sonst immer wieder kommen.
Ich finde den Punkt, den du gemacht hast, mit eben der Gewaltförmigkeit von bestimmten Repräsentationsregimen super spannend. Und wenn wir quasi jetzt Rassismus als was zu analysierendes begreifen und die Lupe auspacken und uns diese Bilder anschauen, von denen du gerade schon erzählt hast, dann ist es ja super auffällig, wie eben Rassismus und Geschlecht miteinander zusammenhängen. Könntest du zu dieser Vergeschlechtlichung noch was sagen?
Ja, es gibt verschiedene Formen, wie antimuslimischer Rassismus eben auch gegendert wird, um einem bestimmten Narrativ seine Rechtfertigung zu geben. Das eine ist der, wie ich eben schon gesagt habe, der sexistische, der gewaltvolle, der homophobe, der integrationsunwillige Mann, hypersexuell, ein Macho, der einfach überhaupt nicht sensibel ist, sondern einfach nur auf irgendwas ganz anderes aus ist. Ne? Wir haben das Bild vor uns und wir wüssten, was damit gemeint ist, vielleicht sogar noch gewalttätig und frauenunterdrückend, etc. etc. Ne? Das ist sozusagen ein Bild eines Mannes, der quasi nur dadurch handelt, weil er ein Muslim ist, ja. Und das ist eine Form des Otherings, das einfach funktioniert, um sozusagen eine Religion, eine Gruppe an Menschen, denen diese bestimmten Stempel von sexistisch, von frauenverachtend, von gewalttätig eben zu geben, wohingegen man sich selbst als westlich-liberale, säkulare Gesellschaft dann als emanzipiert, als feministisch, als progressiv und so weiter darstellen kann, dass damit auch eine sehr, 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 sehr krasse Verachtung dann einhergeht, eine Ablehnung gegenüber auch eben als muslimisch gelesene Männer dann kommt so. Damit meine ich vor allem, dass wenn wir zum Beispiel die Bilder von nach 2015 uns anschauen, ne, da wurde immer wieder gesprochen von irgendwelchen Männern aus der Region des Nahen und Mittleren Ostens, aus islamischen Ländern, die hierher kommen und eine quasi Bedrohung darstellen, ne? Das pure, weiße, vielleicht sogar feminine, reizvolle Europa, das jetzt überflutet wird, das jetzt quasi eine Katastrophe für Europa darstellt, weil diese braunen, muslimischen, hypersexuellen Männer jetzt hierher kommen. Ne? Und dieses Bild, das wurde ja wirklich dann verwendet, das wurde ja dann umgesetzt in vielerlei Hinsicht. Das wurde dann einmal umgesetzt in Wahlplakate von rechtspopulistischen Parteien. Aber auch nach 2015, nach der Silvesternacht 2015, 2016, in ganz klare Grenzregime, wo dann Menschen ferngehalten wurden, nach Europa zu kommen, ne? Weil sie als eine Erhöhung der Gefahr gesehen wurden, ne? Das heißt, es bedeutete dann eben auch härtere Abschiebungen, das bedeutete dann eben auch ein Aufstocken von Kontrollen, von Grenzkontrollen, von Frontex und so weiter und so fort. Es bedeutete aber auch hier in Deutschland eine Erhöhung von Racial Profiling gegenüber diesen bestimmten Männern oder jener, die als solche gelesen werden, als muslimisch gelesen werden. Das heißt, die Genderung von Gefahr eines muslimischen Mannes hat nicht nur was mit Vorurteilen oder mit irgendwas Abstraktem zu tun, nein, das hat dann reale Konsequenzen für einzelne Menschen in ihrem Alltag, ne, durch diesen Diskurs über das gefährlichen muslimischen Mannes. So, das ist die eine Seite der Medaille. So, die andere Seite der Medaille ist dann natürlich auch die muslimische Frau, die eine lange, lange Geschichte irgendwie hat im Westen von antimuslimischem Rassismus geprägt, der immer wieder sozusagen dazu aufgerufen wird, quasi diese unterdrückten, armseligen, unfreien Frauen endlich zu emanzipieren, sie aus ihrem Schleier rauszuholen, ne, aus der Dunkelheit endlich ins Freie zu holen und sie glücklich zu machen, weil sie ja quasi unfreie Menschen, Gefangene in dieser Religion sind, ne? Das Symbol dieser Unfreiheit ist natürlich der Schleier. Das ist das Hijab, das ist der Niqab, das ist die Abaye, das ist was auch immer, alles, was quasi als muslimisch und schleierhaft sozusagen gelesen wurde. Und das hat natürlich auch ganz klare Konsequenzen, so die will ich jetzt gar nicht sozusagen in diesem ganzen historischen kolonialen Diskurs aufmachen, weil das eine sehr, 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 sehr lange Geschichte ist, die in Frankreich und Großbritannien und Deutschland einfach fest verankerter Teil der kolonialen Mission einfach immer schon gewesen ist. Aber um ein bisschen weiter in die Geschichte zu gehen, diese Bilder haben einfach auch verfangen in der medialen Darstellung, wenn wir uns dann zum Beispiel das Times Magazine anschauen, wie dort Frauen mit Hijab aus Afghanistan zum Beispiel dargestellt wurden, ne? Frauen aus Afghanistan wurden immer wieder dargestellt als diejenigen, die überhaupt erst die Grundlage dieser Mission der US-Truppen in Afghanistan darstellen, ne? Weil wenn wir weg sind als westliche Kraft dort, dann bedeutet das quasi die absolute Unfreiheit der Frauen vor Ort. Und das bedeutet halt einfach auch eine rhetorische Legitimation, um überhaupt dort zu sein. Und das richtet sich dann aber natürlich auch sozusagen dann in eine Feindseligkeit, in der heute noch natürlich immer wieder Frauen mit Hijab beleidigt werden auf offener Straße. Sie sind quasi das offensichtliche Bild des Islams, so, ne, für Rassistinnen. Mhm. Das heißt, sie sind eben auch Projektionsfläche für den antimuslimischen Rassismus vieler Menschen. Ne? Das heißt, sie sind eben diejenigen, die auch das Allermeiste dann abbekommen. Sei es irgendwie physisch, sei es verbal oder sei es sonst wie. Wie es auch Marwal Shabini dann am Ende erlebt hat. Ich glaube, man darf halt einfach nicht außer Acht lassen, wie lange Genderung von antimuslimischen Rassismus schon existiert und wie verfangen sie bis heute noch in der europäisch-westlichen Gesellschaft ist, mit der bis heute immer noch a. politische Entscheidungen getroffen werden, aber b. auch immer noch Alltagsgewalt geschieht.
Danke für diese Ausführung. Du hast gerade sehr eindrücklich Femonationalismus, Ethnosexismus beschrieben und historisiert. Wie ich es jetzt quasi rausgehört habe, gibt es auch sozusagen dann immer wieder diese, wie es meine Kollegin Anna Sabel nennt, diskursiven Verstecke des antimuslimischen Rassismus. Also du hast die feministische Kritik erwähnt, anhand derer verandert wird. Es gibt die Religionskritik, von der du vorhin gesprochen hattest. Dann können wir weitermachen. Die Liste ist sehr lang. Antisemitismuskritik, also antimuslimischer Rassismus, verpackt als Antisemitismuskritik, wenn es um LGBTIQ+-Rechte geht und so weiter und so fort. Nun sind das ja Themen, die sehr emotional geführt werden in Debatten, zu denen es auch schwierig ist, sich zu verhalten, weil das auch so sehr aufgeladene Komplexe sind, die sehr viel Kraft kosten, sie auseinanderzuzerren, um eben auch die versteckten Rassismen offenzulegen. Hast du da inzwischen so einen Umgang für dich gefunden?
Es ist super, super kompliziert. Ich glaube, dass da erst einmal das, was du eben als diskursiven Versteck benannt hast, erst einmal zu entblößen. Ich glaube, es muss mehr entblößt werden. Und ich glaube, es muss auch wirklich benannt werden, als das, was man spürt, auch antimuslimisch-rassistisch dann zu benennen. Ich glaube, damit hört es aber nicht auf. Ich glaube, dass da sehr, sehr viel mehr kommt und leider kostet das auch Arbeit, die mit vor allem Wissensaneignung dann am Ende zu tun hat. Weil wenn man diese diskursiven Verstecke entblößen will, muss man ihnen etwas entgegensetzen, was das quasi aus dem Weg räumt und enttarnt als eben diesen Rassismus, der er eigentlich ist. Für mich bedeutet das beispielsweise die Aneignung bestimmter Themen, die Aneignung bestimmter Topoi als etwas Deutsches, als etwas Westliches, als etwas Europäisches zu entkräften, indem man sagt, nein, das ist nichts Europäisches, das ist nichts Westliches, das ist nichts Deutsches, sondern das ist auch etwas, was in islamischen Gesellschaften ebenfalls vorzufinden ist. So. Und dass quasi diese Homogenisierung bestimmter Themen, die gerade für in den westlichen Diskurs in den Kram passen, wirklich als etwas Heuchlerisches auch darzustellen. Ja? LGBTIQ-Rechte. Queerness, wenn wir von Queerness sprechen, dann denken wir nicht an die Vielfältigkeit von Queerness, sondern dann denkt die Mehrheitsgesellschaft erst einmal an weiße, schwule Männer. Ja, so. Na, natürlich ist es so, dass dann das Gegenteil, und zwar ein brauner Mann, als etwas nicht Queeres dargestellt wird. Ich glaube, dass darüber sprechen trotzdem immer noch die größte Wirksamkeit hat. Ne? Die Wissensaneignung darüber, dass ist eine lange, lange, lange Geschichte von Queerness, von Nicht-Heterosexualität, von Nicht-Geschlechtsbinarität in islamisch geprägten Gesellschaft eine lange Geschichte einfach hat, die vielleicht in ihrer Sprache, in ihrer Akzeptanz, in ihrer Normalität viel älter ist, wenn man das historisch betrachtet, und ich bin Historiker, deshalb muss ich mich auch immer so ein bisschen auf die Vergangenheit berufen, die viel älter ist als die Geschichte von Queerness hier in Europa. Ja? Und genauso ist es auch mit jüdischem Leben in islamisch geprägten Gesellschaften. Natürlich gibt es Queerfeindlichkeit. Natürlich gibt es Antisemitismus, natürlich gibt es Sexismus, aber genauso gab es eine lange, lange Zeit von Queerness in islamisch geprägten Gesellschaften, von Jüdinnen und Juden in islamisch geprägten Gesellschaften, von starken, feministischen, emanzipierten Frauen, die für ihre Rechte gekämpft haben in islamisch geprägten Gesellschaften, von Atheistinnen, von AgnostikerInnen, von ReligionskritikerInnen in islamisch geprägten Gesellschaften. Das ist nichts, was aus dem Westen entstanden ist. Nein, das ist das, was sozusagen der westlich-europäische Narrativ dominiert und das, was er uns sagen möchte. Aber die Realität ist viel, 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 viel komplizierter, viel, 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 viel älter. Und ich glaube, diesen starken Narrativ, den du anfangs mit diskursivem Versteck bezeichnet hast, dem etwas entgegenzuwirken, dafür müssen wir erst einmal auch in die Vergangenheit gucken. Aber lass uns auch gerne jetzt schauen. So, es gibt auch heute, ne, das dürfen wir auch nicht vergessen, vor Ort Menschen, ja, Feministinnen, die sich als muslimisch bezeichnen, die sich als queer bezeichnen und als muslimisch, die sich als muslimisch bezeichnen und gleichzeitig sich gegen Antisemitismus einsetzen, die sich als muslimisch bezeichnen und trotzdem Atheistinnen und AgnostikerInnen jedes Recht der Welt sozusagen zugestehen, ja, und das ist heute in Europa, in islamisch geprägten Gesellschaften einfach eine Realität, die wir viel stärker einfach herausposaunen müssen, weil sie einfach da ist. So.
Das sind wichtige Strategien, die du gerade auch genannt hast. Also einerseits eben auf die Vielfalt der verschiedensten Identitäten hinzuweisen und andererseits aber auch Kämpfe sichtbar zu machen, Kämpfe nachzuerzählen, zu historisieren. Und in diesem Spannungsfeld habe ich für mich auch verschiedene Strategien entwickeln müssen, weil es auch mir schwer gefallen ist, mich eben mit diesem antimuslimischen Rassismus auseinanderzusetzen. Also ne, wir haben auf der einen Seite eben diesen super homogenisierenden, nicht differenzierenden antimuslimischen Rassismus, aber zeitgleich im Kampf dagegen müssen wir ja differenzieren, müssen wir ja auf die Nuancen, auf die vielfältigen Erfahrungen und Stimmen von Betroffenen eingehen und die auseinanderzerren. Und ich glaube, bei Hanau hat man das gut gesehen, als dann kurz ein Unbehagen da war, als Menschen angefangen haben, von antimuslimischem Rassismus zu sprechen nach der Tat. Vielleicht zu meiner Strategie in der Hinsicht, also früher habe ich mich viel damit beschäftigt, die mir zugeschriebenen Identitäten und Rollen abzuweisen. Also in Kontexten, in denen ich eben muslimisch markiert wurde, habe ich mich dem geweigert. Oder in linken Kontexten, wenn in linken Kontexten mein kurdisches Dasein im Vordergrund stand, aus welchen Gründen auch immer, dann habe ich damit gespielt oder damit gebrochen oder eben das umgekehrt. Und ich merke immer mehr, dass diese Weigerung als Strategie gut funktioniert gegen antimuslimischen Rassismus. Und aber in Momenten, wo es wichtig ist, darauf hinzuweisen, man sich selbst als muslimisch markieren kann oder eben selbst repräsentieren kann, um dann eben sich gegen das zu wehren, gegen was man angegriffen wird. Das war jetzt ein bisschen lang, aber spannend. Hast du ähnliche Strategien für dich?
Ich finde das super, super, super schwierig, eine Strategie dafür zu finden. Ich merke sehr stark, dass ich gerne Grenzen austeste. Ich möchte immer wieder Grenzen austesten und ich möchte immer wieder die Grenzen des eigenen Denkens herausfordern. Das heißt, ich sage das, wenn es unerwartbar ist, und ich sage was anderes, wenn es auch unerwartbar ist. Wenn ich in, was selten vorkommt, aber sagen wir mal, es kommt vor, in weißen queeren Kontexten unterwegs bin und dann erwähne, dass ich muslimisch bin, dann mache ich das bewusst, um auch etwas zu provozieren, um zum Beispiel etwas zu entblößen, was unausgesprochen ist, und zwar eventuell die beschränkte Auseinandersetzung eventuell. Gleichzeitig natürlich aber auch wiederum, wenn ich in heterosexuellen muslimischen Kontexten vielleicht unterwegs bin, dass ich dann dort meine Queerness dann zum Beispiel anspreche oder meine queere Seite besonders betone, und damit so ein kleines bisschen auch etwas austeste, und zwar austeste, wie weit geht eure Fähigkeit zu denken, wie weit geht eure Fähigkeit, uns mitzudenken, wie weit geht eure Fähigkeit, euch solidarisch mit uns zu zeigen. Ja, und ich glaube, aber damit, genau damit fängt etwas schon an, weil wenn du davor viele Dinge als etwas komplett Normales betrachtet hast, du erst dann sozusagen herausgefordert wirst, an deine Grenzen zu kommen und etwas zu überlegen, dann verändert sich halt plötzlich etwas, ne? Dann fängst du, das heißt nicht, dass du dann Ally wirst oder sowas und dich halt irgendwie krass viel auseinandergesetzt hast. Nein, im Gegenteil, du brauchst eben diese Zeit, ja. Du brauchst aber eben auch diesen Schockmoment, ja, den brauchst du, weil die Gesellschaft sagt dir nicht, natürlich ist es normal, queer und muslimisch zu sein, beispielsweise. Das heißt, du brauchst erst einmal sehr oft diesen einen Schockmoment, der dich so ein bisschen darauf zurückführt, weiterzudenken, ja, deine Grenzen zu überschreiten und weiter nachzuschauen, so was noch alles existiert. Nicht nur das, was du siehst, nicht nur das, was um dich herum ist, zu normalisieren, sondern auch alles, was du nicht siehst, auch alles, was nicht angesprochen wird, auch alles, was du nicht hörst, mitzudenken. Ja, und das kommt aber nicht von alleine. Dafür braucht es eben AkteurInnen, dafür braucht es Betroffene, aber eben auch Leute, die mit einem zusammenstehen. Und eine Strategie für mich war einfach zum Beispiel das Erlernen des offenen Sprechens über bestimmte Sachen. Das heißt natürlich nicht, dass ich immer und an jeder Zeit offen über meine Queerness und mein Muslimischsein spreche. Das heißt aber, dass ich eine Leichtigkeit schon irgendwo damit gefunden habe, damit umzugehen. Und das bedeutete dann eben, dass ich damit Leute an meine Seite gewinnen konnte, die heute für die ähnliche Sache mit mir gemeinsam eben streiten und kämpfen. Und das ist für mich die erfolgreichste Strategie. Ich will es nicht einmal als Strategie vielleicht bezeichnen, sondern es ist ein Lebensweg, der mir auch erlaubt, die Unfähigkeit, und das ist nicht einmal böse gemeint, so, ne, sondern wirklich mit komplettem Wohlwollen, die Unfähigkeit anderer Menschen auch erst einmal zu sehen und diese Unfähigkeit vielleicht in etwas, in Fähigkeit doch zu übersetzen, ja, die Fähigkeit doch mitzudenken, die Fähigkeit doch weiterzudenken, dass ich die immer wieder mit mir mittrage.
Das waren jetzt schöne Gedanken, die ermutigen. Vielleicht abschließend noch eine letzte Frage mit Rückblick eben auf diesen heutigen Tag. Wie wünschst du dir widerständige Solidaritätspraxen in der Zukunft, auch mit Hinblick auf andere Ungleichheitsverhältnisse?
Ich wünsche mir die Auseinandersetzung mit dem eigenen Schmerz. Ich wünsche mir, dass der eigene Schmerz akzeptiert wird, gesehen wird und dafür gekämpft wird, dass dieser Schmerz existiert und gesellschaftlich daran gearbeitet wird, ihn zu heilen. Ja, das bedeutet wirklich auch zu sehen, ja, ich leide, ja, es gibt diese Diskriminierung und ich bin aber nicht alleine in dieser Struktur, die mich unterdrückt und die mich diskriminiert. Ich bin nicht alleine, weil meine Form der Diskriminierung nicht die einzige ist. Es gibt noch weitere Formen und es leiden noch andere Menschen. Und was bewegt dich, deine eigene Diskriminierungsform zu bekämpfen? Dieses Leitbild, diese Leitfunktion, dieses Leitmotiv, deine eigene Diskriminierungsform zu bekämpfen, als ein Muster zu sehen, um auch andere Unterdrückungsformen in dieser Gesellschaft mit zu bekämpfen. Ja, ebenfalls auch dagegen anzutreten. Andere Menschen mit ihrem Schmerz, so wie man seinen eigenen Schmerz akzeptiert und gesehen hat, auch den Schmerz anderer mitzusehen und zu akzeptieren und diese Akzeptanz und dieses Sehen in einen gemeinsamen Kampf der eigenen Sache, aber auch der Sache für andere mitzudenken. Und ich glaube, nur so können wir in eine gerechte Gesellschaft, die sowohl antimuslimischen Rassismus als aber auch viele, viele weitere gewaltvolle Formen der Unterdrückung, die in dieser Gesellschaft vorherrschen, mitzubedenken und mitzubekämpfen. Und das wünsche ich mir für die Zukunft, das wünsche ich mir jeden Tag. Und ich hoffe, dass wir da irgendwann alle gemeinsam ankommen werden, gemeinsam für die eigene Sache, aber auch für die Sache der anderen zu kämpfen.
Sehr ermutigende und sehr kritische und reflexive Sachen hast du heute mit uns geteilt. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken und wünsche dir einen solidarischen 1. Juli.
Vielen, vielen Dank, Mehmet. Danke für die Einladung und dir auch einen starken, solidarischen, und empowernden 1. Juli.
Wer mehr zu Zuhair Yazmati und seiner Arbeit wissen möchte, kann sich gerne über seine Social-Media-Kanäle informieren und/oder seinen Podcast Barbecue, den Black-Brown-Queeren Podcast, anhören. Ich arbeite beim Verband Binationaler Familien und Partnerschaften in Leipzig im Modellprojekt Unsichtbarkeiten in der Migrationsgesellschaft. Unser Projekt wird im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und im Rahmen des Landesprogramms Weltoffenes Sachsen durch das Sächsische Staatsministerium für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt gefördert. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des Bundesfamilienministeriums oder des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung.